ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Sie suchen gezielt nach Sicherheitslücken in IT-Systemen, aber nicht, um diese Lücken auszunutzen, sondern um dabei zu helfen, die IT-Sicherheit besser zu machen. Und sie machen das freiwillig, nicht für Geld und auch nicht, um damit Geld zu erpressen. Eigentlich also eine gute Tat, sollte man meinen, aber gerade durch ihre Aktionen geraten solche Hacker immer wieder ins Visier der Ermittlungsbehörden, werden teilweise sogar verurteilt, wie ein aktueller Fall zeigt, den wir euch in diesem Podcast hier schildern wollen. Aber bevor wir hier tiefer einsteigen ins Hacker-Game, erstmal hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Ich bin Elena Radatz und mit mir im Studio ist mein Kollege Philipp Rayon. Hi Philipp.
Hi Elena.
Philipp, du hast dich ja sehr ausführlich mit diesem Thema ehrenamtliche Hacker beschäftigt. Sag mal, wie kamst du denn auf den Fall? Kannst du uns auch vor allem diesen Fall mal schildern?
Ja, ich bin darauf gestoßen, weil der Fall bei Gericht eine Rolle gespielt hat und zwar zuletzt am Landgericht Aachen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und dann war es gar nicht so leicht herauszufinden, wer denn jetzt eigentlich der Verurteilte ist, weil ich war nicht bei der Verhandlung beim Landgericht dabei, habe erst im Nachhinein davon mitbekommen, habe es dann erst über das Landgericht versucht, an dessen Verteidiger zu kommen. Darauf habe ich zwar eine Reaktion bekommen, aber noch nicht den Kontakt zu dem Verurteilten, zu dem Softwareentwickler Hendrik Heine nämlich. Den habe ich dann bekommen, indem ich mich an IT-Expertinnen, Experten gewandt habe und die haben dann den Kontakt herstellen können. Und dann nach einigen Gesprächen war er auch bereit, mit mir zu arbeiten, mit uns zu drehen und für auch diesen Podcast zu sprechen.
Und kannst du uns jetzt genau nochmal schildern, den Fall, der dahinter steckte?
Ja, Hendrik Heinle ist ein junger Mann, Mitte 20, aus Nordrhein-Westfalen und Softwareprogrammierer, Softwareentwickler. Er war lange Zeit selbstständig und hat dann vor 4 Jahren einen Kundenauftrag bekommen, der ein Problem mit seiner Software hatte. Hendrik Heinle hat sich dieses Problem mal angeschaut und ist dann, so sagt er, auf eine Software eines anderen Unternehmens gestoßen und hat dort eine Sicherheitslücke, würde ich sagen, gefunden. Und zwar war relativ einfach, es möglich für ihn, Zugriff auf deren Datenbank zu bekommen mit einem Passwort, was sie ihm quasi mitgeschickt hatten, also dieses externe Unternehmen. Das ist auch ganz wichtig. Er hat also eine Sicherheitslücke in der Software eines anderen Unternehmens gefunden, nicht in der Software seines Auftraggebers, des Unternehmens, für das er gearbeitet hat.
Und du hast mit ihm gesprochen, mit Hendrik Heinle, vor diesem Podcast und da wollen wir mal reinhören in dieses Gespräch.
Herr Heinle, Sie haben da eine Sicherheitslücke vor einigen Jahren gefunden. Was war das für eine Sicherheitslücke? Worüber reden wir da?
Genau, die Daten waren mit einem Passwort gesichert. Dieses Passwort war allerdings mitgeliefert mit dieser Software, die frei downloadbar, herunterladbar im Internet zur Verfügung stand.
Was war das? Auf was sind Sie gestoßen?
Ja, ich bin auf einen Zugang zu einer Datenbank gestoßen, wo Online-Käufe für namhafte Online-Marktplätze drin verarbeitet werden. Und dort bin ich auf über 700.000 Endverbraucherdaten und Kreditkartendaten gestoßen.
Unverschlüsselt oder wie war
das? Komplett unverschlüsselt.
Und Sie haben das dann gesehen. Wie haben Sie darauf reagiert? Was war Ihr Ziel?
Ich habe den Hersteller Bescheid gegeben. Mein Ziel war es, diese Lücke vom Netz zu bekommen. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, ich habe nicht gerne meine Endverbraucherdaten oder meine persönlichen Daten oder Kreditkarten irgendwo in einer Datenbank, die prinzipiell jeder, der einen Internetzugang hat, auslesen kann.
Sie haben ja, glaube ich, Screenshots damals gemacht. Wofür waren die?
Die waren zur Dokumentation dieser Lücke, zum Beweis, damit ich dem Hersteller zeigen kann, okay, passt auf, hier, ihr habt wirklich ein Problem mit eurer Sicherheit. Kümmert euch bitte drum.
Sie haben in einer E-Mail den Hersteller darauf hingewiesen. Der hat darauf reagiert, aber ich glaube nicht so, wie Sie sich das vorgestellt hatten. Oder zumindest nicht nur.
Genau, prinzipiell der Hersteller hat gegenüber mir gar nicht reagiert. Und 3 Monate später hatte ich dann Besuch vom Kriminalkommissariat aus Aachen, der Cybercrime-Abteilung, welche meine gesamte Wohnung durchsucht haben.
Das war ja jetzt nicht so ein, wir klopfen mal an und sagen, hallo, hier sind wir. Wie lief das ab?
Nee, nicht wirklich. Also die Beamten haben sich als DHL-Boten verkleidet. 2 DHL-Boten klopften an das Fenster meines Büros, ob ich denn bitte zur Tür kommen würde. Sie hatten ein Paket. Ich bin zur Tür gegangen, natürlich, noch mit einem Kunden am Telefon, habe aufgemacht. Und da wurde ich dann ziemlich direkt gefragt, ein Paket für Herr Heinle. Sind Sie Herr Heinle? Und das habe ich natürlich bejaht. Und im nächsten Moment Riesengeschrei, Riesengetose, Polizei. Und ich habe mich an der Wand wiedergefunden mit Handschellen auf dem Rücken.
Diese beiden DHL-Boten waren also gar keine DHL-Boten, sondern Zivilbeamte,
genau,
die sie dann kurz festgesetzt haben. Sie wurden dann nicht festgenommen, aber man wollte quasi Gefahr.
Festgesetzt. Man hat vermutet, dass ich eventuell in der Lage wäre, in kürzester Zeit Daten zu oder Beweise zu vernichten. Deswegen wollte man unbedingt den Überraschungsmoment nutzen und hat dann natürlich zu sehr drastischen Mitteln gegriffen in dem Moment.
Das Ganze diente dazu, Festplatten zu beschlagnahmen. Was hat die Polizei denn alles mitgenommen?
Genau, es diente dazu, Festplatten, mehrere Laptops, 4 oder 5 in der Zahl, einen Computer zu beschlagnahmen. Man hat allerdings versucht, quasi diese Geräte ungesperrt zu erreichen, was dann auch funktioniert hat, weil in so einem Moment, wenn man mal eben kurz zur Tür geht, drückt man nicht Computer sperren, sondern man geht ganz schnell zur Tür. Ja, und das hat dann natürlich auch funktioniert.
Um Ihre Rolle bei dem Auffinden der Datenlücke aufzuklären, ne, war genau. Ihnen damals bewusst, was das für Konsequenzen haben könnte?
Zum Zeitpunkt des Findens dieser Lücke nicht. Ich habe natürlich damit gerechnet, ja, das Ding wird geschlossen und damit hat sich das Thema erledigt. Allerdings, dass es solche Konsequenzen haben kann, ist natürlich verheerend.
Wenn Sie nochmal so eine Lücke finden, wie würden Sie denn damit umgehen? Würden Sie es wieder melden?
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, denn natürlich, die Strafbarkeit ist da. Man möchte diese Lücke vom Netz haben, aber in der aktuellen Lage würde ich sagen, würde ich vermeiden, solche Lücken zu melden.
Vielen Dank.
Henrik Heinle war das. Er hat mit dir gesprochen, Philipp, über seinen Fall. Und er ist verurteilt worden, also verurteilter Hacker. Und zwar nach Paragraph 202a des StGB. Was ist denn das genau für eine Norm? Und vor allem, was steckt hinter der Norm? Was ist der Zweck?
Ja, also er ist erstmal noch nicht rechtskräftig verurteilt worden. Okay. Er ist in Revision gegangen gegen dieses Urteil des Landgerichts Aachen und diese Revision läuft noch. Er hat also noch Hoffnung. Und in der Tat ist die zentrale Norm 202a StGB, die bestraft das Ausspähen von Daten. Also Daten, das sind natürlich erstmal gespeicherte Daten oder welche, die übermittelt wurden. Und dann ist es ganz entscheidend, dass diese Daten nicht für den Täter, für den Tatverdächtigen bestimmt sind. Deswegen ist das für die Juristinnen und Juristen unter den Zuhörenden ein Sonderdelikt. Also nicht jeder kann dieses Delikt begehen, sondern eben nur die, die nicht berechtigt sind, auf diese Daten zuzugreifen. Und die müssen dann sich da irgendwie einen Zugang zu beschaffen. Und zwar einen Zugang, in dem sie sich über eine Sicherheitsmaßnahme hinwegsetzen. Eine besondere Sicherung gegen den unberechtigten Zugang. Zum Beispiel also, wenn die durch ein Passwort geschützt sind oder auch ein Schloss vor einem Raum theoretisch, wo dann der Server steht, wo die Daten dann drauf sind. Das würde auch gehen, sagt zumindest der Fischer-Kommentar für das Strafgesetzbuch. Und dieses Zugang verschaffen, das ist relativ schnell erfüllt, sobald man sich darüber hinweggesetzt hat, über diese Sicherung. Also das Kopieren, aber auch schon das Kenntnisnehmen von den Daten reicht aus nach der Auffassung der Rechtsprechung. Es gibt dazu gar nicht so viele Urteile, aber eben doch einige wenige. Ansonsten hat das eine recht abschreckende Wirkung einfach insgesamt. Und ja, deswegen sorgt dieser Paragraph in der IT-Sicherheits-Community für ziemlich viel Aufsehen schon seit einiger Zeit. Und natürlich gerade, wenn es einen aktuellen Fall gibt, wie den von Henrik Heinle im Moment, der dann wieder den Fokus darauf richtet.
Und ich sehe gerade, das ist auch gar nicht so gering, ne? Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe. Weißt du, zu was Henrik Heinle verurteilt wurde? Es ist noch nicht rechtskräftig, aber...
Genau, also er wurde zu einer relativ überschaubaren Geldstrafe am Ende verurteilt. Auch, das steht in diesem Urteil des Landgerichts Aachen explizit drin, weil er damit eigentlich was Gutes machen wollte, weil das Unternehmen, was die Sicherheitslücke hatte, es ihm ziemlich einfach gemacht hat. Und das ist unter anderem mildernd berücksichtigt worden für ihn, genauso wie, dass er 1,5 Jahre lang auf sein Equipment verzichten musste. Mhm. Wir haben ja gerade gehört, die Polizei hat das beschlagnahmt. Er war damals selbstständig, musste seine Selbstständigkeit dann aufgeben, weil er einfach keine Laptops, keine Computer, keine USB-Sticks und Festplatten mehr hatte. All das ist strafmildernd in das Urteil eingeflossen.
Das hat das Gericht also schon auch berücksichtigt. Aber warum wurde Henrik Heinle überhaupt verurteilt nach diesem Paragraph 202a StGB?
Ja, weil er eben sich über diese Sicherung hinweggesetzt hat. Es gab eben einen Passwortschutz, aber das Passwort war ihm mitgeteilt worden von diesem externen Unternehmen. Natürlich nicht bewusst, sondern aus Versehen. Das war eben diese Sicherheitslücke. Und das hat das Gericht als ausreichend angesehen, um ihn dann zu verurteilen, weil er die Daten dann festgestellt, wahrgenommen hat, und er hat dann auch noch Screenshots gemacht, haben wir gehört. Er sagt, zur Beweissicherung oder vielmehr, um darauf hinzuweisen, und spätestens dann hat er sie bewusst wahrgenommen, so das Gericht. Inwiefern das haltbar ist, ist dann, glaube ich, aber auch noch Bestandteil der Revisionsfragestellung, die eben noch zu klären ist.
Ist das denn jetzt ein Einzelfall? Ich nehme doch mal an, Hendrik Heindle ist nicht der einzige Hacker, der sich in solche Sicherheitssysteme einhackt, um eben aufzuzeigen, welche Sicherheitslücken es gibt.
Also es gibt da wahrscheinlich einen großen Graubereich, und wahrscheinlich werden auch nicht alle Fälle überhaupt gemeldet und wahrgenommen, weil damit natürlich auch immer ein Stück weit dann die Öffentlichkeit auf so eine Sicherheitslücke aufmerksam wird. Es gibt einen bekannten Fall, der auch fast darunter gefallen wäre. Das ist der Fall Lilith Wittmann. Vielleicht sagt der einigen Zuhörerinnen und Zuhörern etwas. Zumindest in der IT-Community hat der für Aufsehen gesorgt vor einigen Jahren. Sie hatte nämlich eine App der CDU sich genauer angeschaut und ist da auf eine Sicherheitslücke gestoßen. Und die CDU hat dann tatsächlich einen Strafantrag gestellt. Das ist nämlich bei 202a auch eine Voraussetzung. Es ist ein Antragsdelikt, und erst auf öffentlichen Druck hin hat die CDU diesen Strafantrag dann zurückgenommen. Deswegen gab es am Ende dann kein Strafverfahren gegen Lilith Wittmann. Aber trotzdem war das einer der prominenteren Fälle in den vergangenen Jahren auch.
Jetzt gab es ja Reformbemühungen der Ampelregierung. Also man wollte diesen Paragraph 202a abmildern oder gänzlich streichen?
Ja, man wollte ihn reformieren, um gerade auch der IT-Sicherheitsforschung, das ist sowohl die wissenschaftliche Forschung, die teilweise auch, um IT-Systeme auf ihre Sicherheit zu überprüfen, sie aktiv angreifen muss im Rahmen eines geordneten Forschungsprojektes, aber auch Hackerinnen und Hacker, Ehrenamtliche, die es gut meinen, fasst man teilweise auch unter diesem Begriff. Jedenfalls wollten sie diese Art von Hacking, von Prüfen, von Sicherheitssystemen legalisieren. Und zwar indem sie eine Art Ausnahmetatbestand in den 202a aufnimmt, indem sie nämlich sagen, was nicht unbefugt ist und damit quasi in Ordnung ist, das sollte das Hacken sein oder das Angreifen von IT-Sicherheitssystemen, was in der Absicht erfolgt, eine Sicherheitslücke festzustellen und den Berechtigten auf diese Lücke hinzuweisen. Also genau das, was Hendrik Heindle eigentlich gemacht hat, das würde wahrscheinlich unter dem, was der Ampel vorschwebte, wäre das legal gewesen. Das ist allerdings dann am Ende nicht gekommen, weil die Ampel vorher gescheitert ist. Aber es war der Versuch, gerade auch, so steht es auch in dem Referentenentwurf, den es noch gab, explizit dieses Gute, dieses ehrenamtliche Hacken zu legalisieren, um das auf ja rechtssichere Füße zu stellen. Gleichzeitig war damit gepaart auch besonders krasse Eingriffe, Hacking-Versuche, die eben nicht gut gemeint sind, die noch stärker zu bestrafen. Es sollte besonders schwere Fälle geben. Also man hat da diesen Reformbedarf schon gesehen und wollte da einiges dran ändern. Rund um diesen Referentenentwurf sind auch viele Fachleute angehört worden. Einer davon war Manuel Attuk. Der ist für die unabhängige Organisation AG Kritis unterwegs. Das ist eine Organisation, die sich für mehr IT-Sicherheit bei kritischer Infrastruktur, also zum Beispiel Elektrizitätswerken oder Stadtwerken, einsetzt. Und mit dem habe ich auch über diesen Paragraphen 202a und den Fall Hendrik Heindle gesprochen.
Herr Attuk, wie bewerten Sie die Sicherheitsforschung und welchen Schluss ziehen Sie daraus für das Meldewesen?
Der Stand der Sicherheit in Deutschland ist so wie weltweit relativ schlecht, weil die Erlösmaximierung im Vordergrund steht und Digitalisierung, damit kriegt man keinen Blumentopf. Und mit der Prävention haben es alle auch nicht so sehr. Das sehen wir auch schon im Bevölkerungsschutz, das sehen wir in Ahrtal-Szenarien, das sehen wir eben auch im Digitalen. Und oftmals könnten Lücken frühzeitig geschlossen werden, nämlich bevor sie von Straftätern, also Kriminellen oder eben von staatlichen Akteuren wie Geheimdiensten ausgenutzt werden, geschlossen werden, wenn man sie melden darf, straffrei, und wenn die Unternehmen diese Meldung auch ernst nehmen. Das passiert leider auch häufig nicht.
Das betrifft ja eher Behörden. Wie sehen Sie es in Bezug auf Unternehmen?
Also man kann klar und deutlich sagen, Unternehmen haben als Primärziel eine Erlösmaximierung, und Digitalisierung kommt da drin in der Regel nur für den Profit vor, nicht für die Absicherung, und von daher sind die eher schlecht aufgestellt.
Wir reden ja hier über ethische Hacker, IT-Sicherheitsforschung, Grey Hat Hacker, wie auch immer man sie jetzt am Ende bezeichnet. Wie aktiv ist diese Szene in Deutschland?
Die Szene selber ist sehr aktiv. Es gibt eine sehr aktive Sicherheitsforscherinnen-Community in Deutschland. Sie kann nur nicht immer alles an die entsprechenden Behörden oder an die Wirtschaft melden, weil da immer die Gefahr des kriminellen Handels unterstellt wird.
Jetzt sprechen Sie von IT-Sicherheitsforschern. Was meinen Sie damit?
Die unabhängige Sicherheitsforscherin-Community sind die Hacker und Hexen in Deutschland, die halt nicht im Auftrag der Unternehmen, also einen offiziellen Pentest durchführen und dafür Geld bekommen, sondern eben in den Systemen stöbern oder zufällig drauf kommen und sehen, dass da Unsicherheiten gegeben sind und diese eigentlich gerne melden würden.
sind also nicht Leute, die im klassischen wissenschaftlichen Auftrag unterwegs sind, sondern auch als Sicherheitsforscher oder Forscherin verstehen Sie Hackerinnen, Hacker, die das als Hobby oder zufällig machen?
Sicherheitsforscherin-Community besteht in der Regel aus Hacker und Hackerinnen, die das in ihrer Freizeit tun und weder in der Wirtschaft das beruflich tun, noch in der Forschung das irgendwie für die Forschung und Lehre irgendwie ansetzen.
Wie wirkt es sich denn aus oder bei diesen Menschen und bei ihrem Tun, dass sie sich womöglich Strafe machen, wenn sie Lücken finden?
Das eine ist, dass Leute gar nicht erst animiert werden, so zu denken und Lücken zu finden. Das andere ist, dass diejenigen, die welche finden, die eher untereinander diskutieren, aber sich nicht trauen, die zu melden. Und das dritte ist, man diskutiert sie gar nicht erst und findet sie und ja, lässt sie dann offen.
Und das halten Sie für problematisch?
Naja, wir haben die Wahl, ob ein ethisch korrekter Akteur das Ganze straffrei meldet und es behoben werden kann zum Schutz von allen. Oder ob eben Kriminelle oder staatliche Akteure diese Lücken finden und eben ausnutzen.
Was macht es mit der IT-Sicherheit insgesamt betrachtet, wenn Menschen eben diese Lücken finden, aber nicht melden können? Also bräuchten wir eigentlich eher mehr Meldungen als weniger?
Jede Lücke, die bekannt ist oder gefunden wird oder vielleicht in den Systemen schlummert, aber eben nicht bekannt wird, ist ja eine Lücke, die vorhanden ist und früher oder später von Kriminellen oder von staatlichen Akteuren gefunden und damit auch garantiert ausgenutzt wird. Das ist eine Frage der Zeit, nicht des Ob.
Warum machen Grey Hat Hacker oder ethische Hacker das eigentlich? Was ist der Motivation?
Ich glaube, dazu muss man verstehen, wie Hacker denken. Das ist eine Lebensphilosophie. Also wie gucke ich anders auf Dinge und benutze sie anders, als sie gedacht sind? Leg eine Bockwurst in die Kaffeemaschine und tu keinen Kaffee rein, kein Kaffeepulver. Und damit habe ich eine warme Bockwurst. Das war nicht die Idee des Kaffeemaschinenherstellers, aber das ist so, wie ich diese Komponente nutzen kann. Und das ist eben die Denkweise, mit der Hacker an alle Systemlandschaften oder in der physischen Welt irgendwie drangehen. Und so kann man eben auch Sicherheitslücken natürlich finden, weil man Dinge anders benutzt, als sie eigentlich gedacht sind.
Okay, aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, warum ein Hacker sich motiviert fühlt, die IT-Sicherheit von, keine Ahnung, den Stadtwerken um die Ecke mal zu testen und zu gucken, was dann passiert und dann was findet und das meldet oder eben nicht meldet. Also was ist die Motivation? Ist das ein Spaß? Ist das Zivilcourage?
Es gibt sehr viele Gründe, warum ein Hacker oder eine Hackerin eine solche Sicherheitslücke findet. Manchmal ist es Zufall, weil ich das System selber benutze und irgendwas total seltsam aussieht. Ich gucke es mir genauer an und finde die Lücke. Manchmal ist es, ich benutze ja die Software oder die Hardware oder das Portal von dem jeweiligen Anbieter und guck mal, ob meine Daten da drin seriös liegen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ich prüfe mal, ob die Tür verschlossen ist und drücke mal an der Türklinke. Und wenn sie offen ist, naja, da würde ich meine Wertgegenstände eben nicht ablegen. Manchmal ist es tatsächlich Neugier, manchmal ist es Langeweile und man surft im Netz rum und guckt sich einfach Dinge an und findet dann plötzlich was. Es gibt auch die Option, dass man auf professionelleren Suchseiten drauf guckt und sagt, was gibt es denn so im Internet zu finden? Und dann steht da Stadtwerk dies und das, Portal verfügbar. Und dann guckt man sich das Portal an und denkt, ach du Scheiße. Ja, und dann hat man die Wahl, meldet man das Ganze oder meldet man es nicht.
Mhm. Was raten Sie denn aktuell jemandem, der eine Lücke findet? Melden oder nicht melden?
Aktuell rate ich, nicht einfach melden, sondern genau abwägen, ob man das über einen anonymisierten Weg oder über einen Zwischenhändler sozusagen meldet. Man sollte auf jeden Fall dafür sorgen, im Rahmen der ethischen Verantwortung, dass diese Lücke behoben wird. Das ist aber gar nicht so trivial, wenn man sich selber schützen will und auch straffrei bleiben will. Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass sich viele abgeschreckt fühlen von dieser potenziellen Strafbarkeit?
Definitiv. Das ist Tagesgespräch in den Kreisen. Und es ist auch tatsächlich regelmäßig, dass mir oder eben allgemein der AG Kritis als eine von vielen NGOs Lücken angekündigt oder gemeldet werden, weil man sagt, haben was gefunden, aber trauen uns nicht zu melden. Wollt ihr das übernehmen? Macht ihr das irgendwie und bloß nicht meinen Namen nennen? Das kommt häufig vor, ja.
Die Ampelregierung wollte eigentlich das Computerstrafrecht modernisieren, zumindest verändern, mit dem Ziel, genau solche Fälle von IT-Sicherheitsforscherinnen oder auch Hackern zu legalisieren und eben von der Strafe auszunehmen. Das ist jetzt gescheitert, weil die Ampel gescheitert ist. Und im neuen Koalitionsvertrag steht jetzt, dass man Rechtssicherheit für die Sicherheitsforschung schaffen wolle und Missbrauch verhindern möchte. Wie verstehen Sie das? Geht das in die Richtung, die Sie meinen und sich erhoffen, oder ist damit eigentlich was anderes gemeint?
Ich gehe davon aus, Stand heute, dass damit gemeint ist, dass man die Forschung offiziell davon ausnimmt und sagt, wer aus einer Uni oder Hochschule ein entsprechendes Projekt hat und das sauber dokumentiert, anmeldet, transparent macht und jeden möglichen formalen Papierkram macht, ist dann straffrei. Und wenn die Sicherheitsforscherin Community das halt in der Freizeit macht oder nicht eine Hochschule dahinter hat, dann wird es halt strafbewehrt bleiben.
Wo ist denn der Unterschied zwischen den IT-Sicherheitsforschern und der IT-Sicherheitsforschung-Community? Das klingt erstmal eigentlich wie das Gleiche, um ehrlich zu sein, für mich, aber anscheinend gibt es ja einen Unterschied.
Der Unterschied ist, dass keine formale Hochschule dahinter steht, die halt sagt, wir forschen an diesen Systemen, sondern dass das Leute im Privatleben machen und nicht von einer gesellschaftlichen oder unternehmerischen oder Hochschulstruktur gedeckt sind und das einfach in ihrer Freizeit machen. Wenn man das in der Freizeit macht und trotzdem den Unternehmen diese Lücken melden möchte, dann ist man erstmal unter Verdacht einer Straftat. Wenn man das dann zukünftig, so lese ich diese Koalitionsvertragsdefinition, als Hochschule das macht, bleibt man straffrei. Es geht also nur darum, ob man in die gesellschaftlichen Strukturen passt und in die wirtschaftlichen Strukturen. Und wenn man da nicht reinpasst, dann wird man halt weiterhin als Straftäterin kriminalisiert.
Und welche Reaktion nehmen Sie auf diesen Umstand wahr seitens Behörden oder Unternehmen? Also die scheinen sich ja zumindest nicht aktiv, nicht alle, dafür einzusetzen, dass es legalisiert wird.
Ja, leider nimmt man von den Behörden wahr, dass man doch diese ganzen kriminellen Straftäter sofort ins Gefängnis stecken muss. Wenn man erklärt, das sind keine Straftäter, die machen das frei Nase und wollen eigentlich eine Stabilisierung des gesamten wirtschaftlichen Komplexes in Deutschland und würden das gerne straffrei machen, dann haben die da kein Verständnis für, weil die sich überhaupt nicht erklären können, warum jemand in der Freizeit einfach solche strafbaren Dinge tut, die eigentlich nicht strafbar sind. Ich gucke ja nur, ob da eine Lücke ist und melde sie sogar, damit sie geschlossen wird, damit sie eben nicht missbraucht wird. Aber das kommt bei Behörden nicht an.
Warum, glauben Sie, sollte das straffrei sein? Also warum gehört das vielleicht befördert?
In einem souveränen Land, wo das soziale Miteinander demokratisch organisiert ist, sollte die Bürgerpflicht sein, Probleme zu melden, straffrei zu bleiben, und diese Probleme sollten behoben werden, wenn sie beispielsweise in kritischen Infrastrukturen sind, was ja die Versorgungssicherheit von ganz Deutschland betreffen kann. Warum ist es kriminell, wenn ich diese Meldung mache und sage, liebes Unternehmen, du machst hier was Wichtiges für uns als Bürgerinnen und meine Souveränität, meine Kompetenz, mit Wissen kommt Verantwortung, ich nehme diese Verantwortung wahr, ich sage euch, ihr habt ein Problem, behebt das doch bitte, das kann doch keine Straftat sein.
Möchten Sie noch irgendwas zu dem Themenkomplex sagen, was wichtig ist aus Ihrer Sicht?
Also ich fände noch wichtig zu betonen, dass es sich nicht nur auf den Paragraph 202c Strafgesetzbuch, also den Hacker-Paragraph, bezieht, sondern es gibt auch noch den TDDG Paragraph 5, der sagt, Funkkommunikation darf nicht abgehört werden, das ist schon eine Straftat für sich. Wenn man aber nachweisen will, dass bestimmte Behördenbereiche beispielsweise Klartext kommunizieren statt verschlüsselt, was halt eine wirkliche Gefährdung darstellt, dann kann man diese Meldung gar nicht erst selbst anonym nicht absetzen. Denn jeder, der irgendwie behauptet, dass diese Kommunikation Klartext wäre, und wenn die sagen, nö, ist nicht so, müsste er den Beweis antreten. Aber wenn ich den Beweis antrete, habe ich definitiv eine Straftat auf jeden Fall vorgenommen. Da gibt es keine Diskussion drum.
Da geht es um Funk zwischen Rettungskräften zum Beispiel?
Funk bei Rettungsdiensten oder Funk in Justizvollzugsanstalten, Funk auf Flughäfen. Da gibt es verschiedene Behördenfunk. Und jegliche Art von Funk, die ich in der Form mitschneide, um zu beweisen, das ist Klartext, ist sofort eine Straftat.
Wird momentan aber nicht gefordert politisch oder diskutiert, das straffrei zu stellen, oder?
Der wird gar nicht diskutiert, weil die Leute das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass es verschiedene Gesetzgebungen gibt, die das beeinträchtigen können. Und die Behörden, die möchten darüber nicht reden, denn dann würde man ihnen selbst ja nachweisen, dass sie schlampig arbeiten oder bewusst Geld sparen. Und das ist eigentlich ein juristisches Vergehen, aber wenn man es nachweist, hat man sich selbst kriminalisiert. Das ist ein schöner Workaround, um diese Probleme nicht lösen zu müssen.
Vielen Dank.
Also er sieht eindeutig nicht nur Handlungsbedarf bei dem Thema Ausspähen von Daten, 202a StGB, sondern spricht zum Schluss ja auch noch diesen Funk an. Das ist zum Beispiel der Funk zwischen Rettungskräften oder auch in der Justizvollzugsanstalt, wie er sagt. Und da ist wohl das Problem, dass das ein System ist, was überhaupt nicht, sagt er, kritisch überprüft werden kann von ehrenamtlichen Hackern zum Beispiel wieder oder von ehrenamtlichen, von Hobbyfunkern. Weil sobald man auch nur versucht, in dieses System reinzukommen, um was abzuhören, um eben die Sicherheit zu überprüfen, wie gut und valide das System ist. Schon in dem Moment macht man sich strafbar und man müsste es ja irgendwie auch belegen können, dass es dann eine Sicherheitslücke bei dem Funksystem gibt. Und spätestens da läuft man wohl wirklich Gefahr, am Ende bestraft zu werden. Er sagt, das ist sogar noch kritischer als das Ausspähen von Daten. Da gibt es eigentlich beim Funk, das ist § 5 TDDG, überhaupt keine Ausnahmemöglichkeit. Und das ist gleichzeitig ein Thema, was die politische Debatte wohl überhaupt nicht auf dem Schirm hat, wie er sagt. Er sieht da dringenden Handlungsbedarf, aber ist bislang damit relativ alleine mit dieser Forderung.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist das denn eine Einzelmeinung von ihm oder sehen das allgemein mehrere Experten kritisch?
Also es wird schon von vielen kritisch gesehen, wie es aktuell gehandhabt wird, gerade auch mit dem Ausspähen von Daten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das sind so die Expertinnen und Experten für IT-Sicherheit auf staatlicher Ebene, die sind ganz klar dafür, dass es dort einen Reformbedarf gibt. Sie haben mir geschrieben, sie begrüßen ausdrücklich das Vorhaben, mehr Rechtssicherheit für Personen und Organisationen zu schaffen, die sich im Sinne der Informationssicherheit für das Identifizieren, Melden und Schließen von Sicherheitslücken in IT-Systemen einsetzen. Und sie schreiben auch, das gilt nicht nur dafür, dass Wissenschaftler in einem institutionalisierten Rahmen quasi Sicherheitslücken suchen und finden und prüfen, sondern auch gerade dieses unorganisierte Hacken, das ehrenamtliche Hacken oder auch IT-Spezialisten wie Hendrik Heinle, die quasi mehr zufällig so eine Lücke finden, dass auch diese Menschen rechtssicher was Gutes tun können, wenn sie darauf hinweisen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass solche Menschen das breit in die Öffentlichkeit tragen oder dann Geld damit erpressen und im Nachhinein sagen, ich bin dann zufällig darauf gestoßen, aber jetzt will ich mal 20.000 Euro von euch haben, damit, weil ich euch das ja gemeldet habe. Es geht nur um solche Fälle, wo jemand was zufällig findet oder gezielt sucht und einen Hinweis dafür gibt, Leute, hier, ihr habt da ein echtes Sicherheitsproblem, schließt das doch mal schnell.
Kann man das Thema ehrenamtliche Hacker dann überhaupt kritisch sehen?
Ja, kann man. Und zwar sehen das kleine und mittlere Unternehmen wohl teilweise so. Das hat mir Patrick Schönowski gesagt vom Deutschen Mittelstandsbund. Das ist ein Branchenverband, der sich für die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland einsetzt.
Du hast mit ihm gesprochen. Da hören wir auch mal kurz rein in dieses Gespräch.
Wie blicken Unternehmen auf das Grey-Hat-Hacking oder Hack-Aktivisten? Was ist da die Position zumindest von manchen Unternehmen?
Kleine und mittlere Unternehmen haben ein ambivalentes Verhältnis zum Grey-Hat-Hacking. Das kommt daher, dass es eine heterogene Gruppe ist. Also es geht ja von IT-Sicherheitsforschern bis hin zu den Hack-Aktivisten. Gerade die IT-Sicherheitsforscher, die tatsächlich auch ein gemeinnütziges Interesse haben, die IT-Sicherheitslage zu verbessern, kann von Vorteil für die Unternehmen sein, wenn sie kostenlos die Informationen bekommen, eine Lücke zu schließen. Sie haben aber natürlich auch ein negatives Verhältnis dazu. Ein Faktor kann sein, dass die Hack-Aktivisten das zur Selbstprofilierung nutzen und die Daten an die Öffentlichkeit herantragen, bevor die Kleinunternehmen die Möglichkeit haben, diese Lücke zu schließen. Ebenfalls möchte ich nochmal auf die Daten eingehen, denn tatsächlich ist es ein Problem, wenn die Daten verändert werden können. Und gerade bei solchen Hackangriffen ist das immer eine Gefahr. Ebenfalls ist eine Gefahr, wenn es an die Betriebsgeheimnisse geht. Denn gerade die Unternehmen haben natürlich einen Nachteil dadurch, wenn sensible Daten abgegriffen werden. Auch im Bereich des Datenschutzes, der Personendatenschutzes, ist es eine große Gefahr, wenn die Daten abgegriffen werden.
Also Unternehmen sagen, sie haben da teilweise Sorge vor. Könnt ihr mir vielleicht nochmal diese Sorgen näher beschreiben? Weil eigentlich könnte man ja auch sagen, anscheinend hat ein Unternehmen bisher nicht die Kapazität gehabt oder hat ein fehlerhaftes System, hat eine Lücke nicht entdeckt und jetzt wird darauf hingewiesen. Ist doch eigentlich super und das auch noch umsonst, ohne eine teure Agentur zu beauftragen, die man einen Test macht.
Also die Problematik zu Beginn ist tatsächlich, dass erstmal unklar ist, ob sich um eine seriöse Meldung handelt. Gerade kleine Unternehmen können erstmal nicht unterscheiden, ob es sich um eine Grey-Hat-Hacker-Meldung handelt oder eine Black-Hat-Hacker-Meldung. Das heißt, für die Kleinunternehmen ist erstmal die Seriosität zu hinterfragen. Und dann ist der zweite Aspekt, dass sie nicht die Kapazitäten haben, also dass sie kein IT-Sicherheitspersonal im Haus haben und die Probleme selber direkt lösen können. Sie können das natürlich an IT-Sicherheitsdienstleister weitergeben, aber auch hier besteht natürlich ein weiterer Kostenfaktor.
Aber ist es dann nicht am Ende trotzdem besser, eine Sicherheitslücke ist geschlossen nach einem Hinweis, als sie bleibt offen und im Zweifelsfall wird sie irgendwann von Black-Hat-Hackern missbraucht?
Tatsächlich ist das auch ein Vorteil, den wir sehen, dass man sagt, es ist natürlich besser, wenn ein Grey-Hat-Hacker zuerst auf eine Sicherheitslücke hinweist, bevor das ein Black-Hat-Hacker macht. Man kann hier auch ein Beispiel anführen. 2021 hat ein Hacker-Kollektiv auf die Corona-Testzentren zugegriffen und auf eine Sicherheitslücke hingewiesen. Diese Sicherheitslücke ging damit einher, dass Personendaten am Ende dann offen sein konnten. Es hatte einen Vorteil, dass die Sicherheitslücke geschlossen wurde Und im Nachhinein hat das natürlich dann auch einen Nutzen für alle gehabt, also ein gemeinnütziges Nutzen. In dem Moment besteht aber immer noch die Gefahr, dass es ja unklar ist, wer da angreift und was mit den Daten gemacht wird. Es kann sich auch ein vermeintlicher Greyhat-Hacker nach einem Eingriff in ein System noch dazu entscheiden, mit sensiblen Daten doch noch was Schadhaftes zu machen.
Das heißt dann lieber von vornherein eine Strafbarkeit da haben, damit alle Hacker sich abgeschreckt fühlen und einfach das System eines Unternehmens alleine und in Ruhe lassen?
Es muss klar geregelt werden, welches Verfahren legal sein kann. Es kann beidseitig von Vorteil sein, das zu legalisieren, sofern den Unternehmen im Nachhinein kein Nachteil entsteht.
Würden Sie denn sagen, dass viele dann sagen, ich will darauf gar nicht hingewiesen werden und möchte lieber mein eigenes Ding machen mit meiner IT-Sicherheit und die Greyhat-Hacker sollen zocken oder was anderes machen, aber mich in Frieden lassen?
Es gibt auch Unternehmen, die das sehr kritisch sehen und tatsächlich in ihrer IT-Sicherheit keine Tipps von Hackern haben wollen. Das sei denen natürlich auch gestattet. Man muss natürlich bedenken, dass es dann vielleicht Nachteile für ihre eigene Resilienz hat. Solche Tipps bringen ja auch erstmal auch keinen direkten Mehrwert. Der Hinweis auf diese Sicherheitslücken schließt diese Sicherheitslücken ja noch nicht. Man muss ja auch dazu sagen, dass es keine hundertprozentige IT-Sicherheit gibt. Und eine komplette Legalisierung kann natürlich dazu aufrufen, dass Hackaktivisten vermehrt Unternehmen angreifen, dass dann kollektiv auf die Systeme der Unternehmen zugegriffen wird und sie eine große Anzahl an Meldungen bekommen und diese trotzdem nicht A verifizieren können und B schließen können.
Patrick Schönowski war das, mit dem du gesprochen hast, vom Deutschen Mittelstandsbund. Ja, Philipp, wie geht es denn jetzt in Sachen ehrenamtliche Hacker weiter? Gibt es denn bald Reformen auch unter der neuen Regierung?
Also die neue Koalition Union und SPD hat das Thema auch weiter auf dem Schirm, gerade auch weil der Referentenentwurf der Ampel eben gescheitert ist mit dem Ampelaus. Es steht auch im Koalitionsvertrag ein Satz dazu, nämlich okay, man möchte die IT-Sicherheitsforschung ja dafür mehr Rechtssicherheit schaffen. Der Haken ist, was ist IT-Sicherheitsforschung? Und da sagt die SPD, sie meint damit auch, diese ehrenamtlichen Hacker zum Beispiel, solange die was Gutes wollen und das Ganze nicht missbrauchen, dann zählen die auch dazu und man müsse auch die legalisieren und auf rechtssichere Füße stellen. Also so ein bisschen wie das, was die Ampel wollte. Die Union interpretiert das allerdings anders. Die Union sagt, man könne nicht jeden Computerbegeisterten selbst zum Sicherheitsforscher sich ernennen lassen und damit ihm quasi einen Freibrief zum Hacken geben. Das sagt Günther Krings, der Rechtspolitiker der CDU und CSU-Fraktion. Aber man wolle sich das Ganze im Laufe eines Gesetzgebungsverfahrens nochmal genau anschauen, heißt die Union versteht eher unter IT-Sicherheitsforschung diese institutionalisierte Sicherheitsforschung, die zum Beispiel an Hochschulen und Universitäten stattfindet. Da gibt es also noch Redebedarf, glaube ich. Beide haben das Ganze als Thema erkannt, beide Parteien oder alle drei Parteien in der neuen Koalition, in der Regierung. Aber wie es am Ende aussieht, das ist noch relativ offen und was daraus wird, müssen wir mal abwarten.
Wenn ihr euch auch tiefer noch mit dem Thema ehrenamtliche Hacker beschäftigen wollt, wir haben euch am Ende dieses Podcasts auch einen kleinen Podcast-Tipp hinterlassen. Hört da gerne mal rein. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank, Philipp, dass du uns alle hier sehr viel schlauer gemacht hast aus dem Gebiet des ehrenamtlichen Hacking. Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freut uns das. Dürft ihr uns natürlich gerne mitteilen, aber auch jederzeit gerne natürlich Kritik oder auch zum Beispiel, wenn ihr Podcast-Themenvorschläge habt, dann schickt uns das gerne an justizreporterinnen@swr.de. Wir sagen danke fürs Zuhören. Mein Name ist Elena Radatz.
Meiner Philipp Rayon. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Wir machen uns im Podcast auf die Suche nach einem bulgarischen Virenschreiber, der Dark Avenger.
Das war ja der revolutionärste Virenschreiber Ende der 80er, Anfang der 90er.
Diese Viren kommen quasi aus dem ehemaligen Ostblock. Ende der 80er war auch noch Kalter Krieg. Es hat natürlich mega Panik ausgelöst.
Da kommen super schnell ganz, ganz viele Theorien auf. War das ein staatlich gelenkter Akteur?
Ja, oder war es vielleicht eine geniale Hackerin oder ein Hacker?
War er einer von den Guten?
Ich würde hier weit abweisen, dass es ein böswilliger Akt war.
Oder war er doch einer von den Bösen?
This was just random destruction. He was a short and nasty person.
Wir haben jetzt ein Jahr dazu recherchiert. Was war der spannendste Moment?
Ich glaube definitiv der Moment, als wir in Sofia vor einem Plattenbau standen.
Ah, oh mein Gott.
Hast du es gefunden?
Ja. Und an einer Tür geklingelt haben.
So So, wir hätten jetzt über diese ganze Geschichte so einen ganz klassischen Recherche-Podcast machen können. Zwei JournalistInnen sind auf der Suche nach einer Person und recherchieren das alles durch.
Ja, Max, das wäre doch...
Ach. Wäre zu langweilig. Vielleicht auch gibt's schon so viele.
Deswegen ist es so eine Art Mystery, Hörbuch, Superhelden, vielleicht eher Anti-Helden, Recherchegeschichte, würde ich sagen.
Wir haben quasi in dem Podcast versucht, wirklich die Zeit und die ganzen Mythen um den Dark Avenger wieder zum Leben zu erwecken. Und dann aber zu gucken, wie viel Wahrheit steckt eigentlich in diesen Mythen drin.
Ich bin Shahzad Golab.
Und ich, Maximilian Brose. Und wir beide sind die Hosts des Deutschlandfunk-Podcasts Dark Avenger im Rausch der ersten Computerviren.